Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Immer mal wieder flattert er in unseren Briefkasten, der Pfarrbrief. Viele schätzen daran, dass er Infos liefert, Termine für Gottesdienste, für Veranstaltungen in der Gemeinde, solche Dinge. Viele Menschen schätzen aber auch, dass darin Themen vorkommen, die die Menschen interessieren. Manche freuen sich, dass schöne Bilder drin sind, während andere sagen, ja, Bilder will ich gar nicht so sehr, ich will lieber handfeste Informationen und mehr Textinformationen. Und wie ist das bei Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Was schätzen Sie an einem Pfarrbrief? Wir wollen auch einen Schritt weiter gehen in dieser Sendung, wenn wir über Pfarrbriefe sprechen. Wenn Sie vielleicht zum Beispiel Mitgestalter eines Pfarrbriefes sind, dass Sie in Ihrer Kirchengemeinde da mithelfen, vielleicht sogar direkt auch an der Schaltquelle sind. Worauf kommt es eigentlich an bei einem Pfarrbrief? Wir wollen Ihnen in dieser Sendung auch hilfreiche Tipps und Infos geben, weil wir Ihnen einen Service vorstellen, und zwar diesen Service, der heißt pfarrservice.de. Dort sind hilfreiche Infos und Ratschläge für Sie vorgelegt. Dort gibt es konkrete Vorschläge, wie man einen Pfarrbrief gestalten kann. Und ich darf hier in der Sendung begrüßen den Koordinator für dieses Internetportal für Pfarrbriefleute. Das ist Johannes Simon, der uns aus Schweinfurt zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Simon.
Grüß Gott, Herr Klose.
Herr Simon, Sie sind seit über 20 Jahren auf Dekanats- und Pfarreiebene tätig in Aus- und Weiterbildungsangeboten. Sie unterstützen Pfarrgemeinden, kirchliche Gruppen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Selbst sind Sie ja Theologe, Sie sind Pastoralreferent und Leiter des Referates Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrgemeinde beim Medienreferat der Diözese Würzburg und sind eben auch als Koordinator für das Internetportal www.pfarrbriefservice.de zuständig. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute für uns Zeit haben.
Sehr gerne, danke.
Und wir haben noch einen zweiten Gesprächsgast, den ich auch gleich vorstellen möchte, dass wir die Sendung richtig schon klar öffnen. Das ist Peter Schott. Grüß Gott, Herr Schott.
Grüß Gott, Herr Klose.
Herr Schott, Sie sind ausgebildeter Gemeindereferent, Sie sind Klinikseelsorger und Behindertenseelsorger und Sie sind auch Autor. Und als Autor schreiben Sie auch für den Pfarrbriefservice.de. Und von daher schön, dass Sie auch bei uns in der Sendung sind. Und mit Ihnen unterhalten wir uns dann gleich ein bisschen ausführlicher. Okay?
Ich freue mich auch, danke.
Gut, also zunächst Herr Simon, dass wir ein bisschen mehr mit Ihnen ins Gespräch kommen. Der Pfarrbrief, ja, das ist ein unbekannter Riese. Was meinen Sie denn damit, ein Pfarrbrief, ein unbekannter Riese?
Herr Klose, ich möchte eine kleine Quizfrage stellen, wenn Sie die Mainpost hier als große Zeitung, das Sonntagsblatt als unsere Bistumszeitung und die Gesamtauflage der Pfarrbriefe sich nebeneinander vorstellen. Wer gewinnt das Rennen Ihrer Meinung nach? Wer hat die meisten Leserinnen und Leser?
Also erster Eindruck würde ich sagen mal pauschal. Also ich weiß ja nicht, wie viele Pfarrbriefe es insgesamt gibt, aber ich hätte es eher an die große Lokalzeitung oder Überregionalzeitung gedacht.
Genau, das liegt nahe, aber ich habe vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht, alle Pfarreien gefragt, wie hoch ist eure Auflage bei den Pfarrbriefen und habe verglichen mit Mainpost und unserer Bistumszeitung. Unsere Bistumszeitung hat 54.000 Leserinnen und Leser, die Mainpost 141.000 und alle Pfarrbriefe, wenn wir zum Beispiel die Weihnachtsausgabe aller Pfarrbriefe zusammenzählen, die erscheinen, da liegen wir bei 280.000. Und das meine ich eben mit dem unbekannten Riesen, dass die Kraft dieser Medien zahlenmäßig so noch nicht überall bekannt ist. Aber eben 280.000 Leserinnen und Leser, sie wissen selbst, was da an Information und Kommunikation passieren kann.
Natürlich, wenn man das jetzt auf die Gemeinde runterbricht, je nachdem, wie viele Pfarrmitglieder so eine Gemeinde hat, die den Pfarrbrief bestellt haben, dann gibt es eben kleinere Auflagen. Aber zusammengenommen ergibt es eben diese doch große und beträchtliche Zahl. Wir lassen Sie über den Pfarrbrief sprechen. Könnte man den Pfarrbrief als eine Visitenkarte der Pfarrei bezeichnen?
Auf alle Fälle. Also ich nenne ihn gern, er ist der Brückenschlag zu den Christen, die in der Gemeinde leben. Viele Pfarreien, und das finde ich ganz beachtlich, teilen ihn in jeden Haushalt, zumindest in jeden katholischen Haushalt aus. Und damit ist natürlich dieser Brückenschlag hergestellt zu wirklich 100% der Katholikinnen und Katholiken. Oft eben, wenn jetzt nur, wenn in einem Ort 90% Katholiken sind, wird er auch an alle Haushalte ausgeteilt, aus rein praktischen Gründen. Diesen Brückenschlag halte ich für ganz, ganz wichtig, um zu zeigen, du gehörst zu uns, also auch eine Mitgliederbindung zu erreichen, für die Christinnen und Christen, die in der Gemeinde wohnen.
Also die kennen den Pfarrbrief auch und doch hat er ein bisschen ein bescheidenes Dasein. Woran mag das liegen? Also Sie sagen, er ist ein unbekannter Riese und dennoch ist er gar nicht so präsent. Woran liegt das?
Also wenn er nicht so präsent ist, dann liegt es daran, dass es eben in den Gemeinden zum Teil an Mitteln fehlt, diesen Pfarrbrief zu erstellen. Aber das sehe ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, seit ich eben diese Arbeit mache, durchaus einen Zuwachs. Und wenn ich jetzt auch auf die aktuellen Ergebnisse des Trendmonitors schaue, 64% der Katholikinnen und Katholiken lesen diesen Pfarrbrief häufig oder zumindest ab und zu. Und je mehr es, so möchte ich es formulieren, je mehr es den Pfarrgemeinden gelingt, hier Themen und Inhalte zu platzieren, die die Leute interessieren, desto mehr entwickelt er seine Kraft.
Also eine Brücke zu den Menschen, wie Sie es beschreiben, dass er auch Kraft entwickelt, auch im Miteinander, das ist natürlich auch eine gestalterische Frage, wie man die Dinge angeht. Ist es denn, gerade, ich habe es angesprochen, manche Menschen mögen wohl mehr, dass es einfach Infos gibt, Termine, praktische Informationen. Oder ja, wie sehen Sie das, dass man den Pfarrbrief auch noch interessanter gestaltet? Diese Tendenz, die Sie beschreiben, dass er mehr angenommen wird, woran liegt das? Was wird da besser getan als vielleicht früher?
Also heute spielt das Bild eine ganz, ganz große Rolle. Wir leben in einer bildorientierten Gesellschaft. Das heißt, ich brauche Bilder aus dem Gemeindeleben, ich brauche Bilder zu meinen Themen, um die Leserinnen und Leser in meinem Heft zu interessieren. Je mehr es gelingt, und da ist eben auch ein Schwachpunkt, dass in manchen Pfarreien drucktechnisch das so noch nicht möglich ist, je mehr es gelingt, auch mit Bildern zu arbeiten, desto mehr habe ich die Leserschaft auf meiner Seite. Denn wenn Sie Ihre Tageszeitung anschauen, wenn Sie Illustrierten anschauen, dort wird sehr, sehr viel mit Bildern gearbeitet. Und diese Lesegewohnheiten bringen die Leserinnen und Leser natürlich auch im Pfarrbrief mit ein.
Bilder heißt, dass jemand eigentlich ständig eine Kamera dabei haben sollte und viele Bilder machen? Oder heißt es, dass man die irgendwo herbeziehen kann?
Also optimal wäre natürlich, wie Sie sagen, wenn jemand aus der Gemeinde immer wieder aktuelle Fotos zuliefert. Oder eben wir bei pfarrbriefservice.de haben inzwischen auch einen ganz großen Pool an Bildern zusammengetragen, die uns Fotografinnen und Fotografen zur Verfügung gestellt haben, auch Strichzeichnungen, um eben mit diesen Karikaturen und mit diesen Fotos den Pfarrbriefredaktionen zu ermöglichen, eben diese Bildorientierung, diesen Bezug über das Bild zu den Themen auch zu erstellen. Weil wir merken natürlich, dass die Pfarrbriefredaktionen viel, viel guten Willen haben und es ist ja auch ein sehr langfristiges Engagement, was sie liefern, aber es fehlt ihnen manchmal an Materialien und hier ist eben pfarrbriefservice.de im Internet eine Quelle, wo sie eben auch auf wirklich anspruchsvolle Bilder zurückgreifen können und die dann auch kostenfrei in ihrem Pfarrbrief einsetzen können.
Bilder schaffen Emotionen, Bilder schaffen auch Glaubwürdigkeit, dass man sagt, okay, so sieht's da wirklich aus. Und wenn man eine Nachricht liest über eine bestimmte Veranstaltung und hat da noch ein Bild dazu, dann ist es einfach noch belegter. Und von daher hat man da noch mehr Basis auch für Inhalte. Aber lassen Sie uns auch auf die Inhalte kommen. Wie wichtig sind denn da, dass eben, sagen wir mal, Bildunterschriften, na klar, und das gehört dazu, aber geht es mehr um Termine, geht es mehr um praktische Informationen oder geht es auch um weiterführende Themen?
Sie haben es gut formuliert. Also es geht zum einen klar um Termine, was ist wann wie los. Aber ich sage es immer ganz gerne so, wenn ich nicht zum Sportverein gehöre und bekomme deren Vereinszeitung zugeschickt und da stehen nur die Termine drinnen, wer wann wo spielt und sonst keine Themen, interessiert mich diese Zeitung nicht. Steht da aber drinnen, wie in meinem Fall, mit 50 sich eben fit halten, auch selber in Bewegung bleiben, wie kann mein Menschsein gelingen, dann habe ich durchaus einen Anknüpfungspunkt, da mal reinzublättern. Und diese Lebensthemen, die, denke ich, sind auch bei diesem Brückenschlag ganz, ganz wichtig, dass wir als Kirche unseren Beitrag leisten, Lebenshilfe, wie Leben und Zusammenleben heute gelingen kann. Und da bieten wir eben auch bei uns jeden Monat ein neues Thema an, zum Beispiel Kirche macht Musik, wenn Kinder sterben, was Fußball und Kirche voneinander lernen können, von Leichnam, was gibt es da zu feiern, arbeiten, um zu leben. Das sind Themen, die wir jeden Monat neu aufbereiten und die Pfarrbriefredaktionen dann nehmen können, um eben diesen Brückenschlag auch gerade zu den Leuten hinzubekommen, die zwar Katholikinnen und Katholiken sind, aber eben zum Beispiel nicht jeden Sonntag am Gottesdienst teilnehmen, den Kontakt zur Kirchengemeinde in dem Maße nicht haben, die aber eben durchaus interessiert sind und mit solchen Themen auch ansprechbar sind.
Deshalb freue ich mich, dass wir auch einen Autoren solcher Monatsthemen bei uns in der Sendung haben, Herr Schott.
Ja.
Sie sind eben Autor. Ich habe hier ein Büchlein vorliegen, das heißt Einfach menschlich. Da haben Sie ganz kurze Worte geschrieben, Gedanken, so, wo Sie Menschen ansprechen. Also einfach mal, dass wir Sie als Autor kennenlernen. Ja, wenn ich das sehe, ein Gedicht heißt Dringend, Arbeitslos, Chancenlos, Hoffnungslos, Machtlos, Regierung, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Kirchen, Macht was los, los. Also da höre ich natürlich ganz viel Appellcharakter raus, ganz viel Poesie, aber auch Engagement.
Ja, und das ist mir einfach auch bei meinen Texten ganz wichtig. Herr Simon hat so schön gesagt, wir leben ja in einer bildorientierten Gesellschaft. Und meine Aufgabe sehe ich mit den vielen Autoren, die auch im Fabriefservice wirken, meine Aufgabe sehe ich da, einfach auch mit Worten Bilder zu erzeugen, die dann einfach wirken, die ansprechen, die nachdenklich machen und die einfach auch helfen, die Lebensthemen anders anzugehen und anders anzupacken. Und das in einer kurzen Form mit möglichst noch Wortspielereien, die einfach hängen bleiben und im Alltag begleiten und auch weiterhelfen.
Mhm. Der Simon hat vorhin ein paar Themen genannt, die so in dieser Monatsrubrik drin sind. Ich habe hier jetzt eine gelesen vom September, ist das glaube ich gerade, die Atommonopolie.
Ja.
Politlyrik im September 2010 zu längeren Atomkraftlaufzeiten. Also auch richtig praktische, auch politische Informationen.
Ja, also meine Aufgabe ist so jeden Monat auch eine politische Lyrik zu schreiben, also einen Kurztext zu den aktuellen Themen, die die Medienlandschaft einfach auch bietet. Also ich möchte es mal so mit einem Baum vergleichen. Ich pflücke von den Medienbäumen, Internet, Radio, Zeitung, Fernsehen, pflücke ich Früchte und mache daraus einen Obstsalat, einen Text, wo manchmal harte Nüsse dabei sind, die wo man so ein bisschen zu kauen hat, oder saure Zitronen, die auch ein bisschen satirisch sind, oder einen Lagerapfel, der erst gedanklich reifen muss, um zu erkennen, was dahinter steckt. Manches ist sofort zum Verzehr geeignet. Ja, und manchmal ist auch eine Banane dabei, auf der ich ein bisschen ausrutsche.
Also ein Obstsalat in buntester Form, sehr schön formuliert. Man merkt schon, Sie sind Autor, Sie formulieren sich sehr kreativ. Sie werden im November ein neues Buch auch herausbringen über Hundelyrik.
Ja.
Das finde ich doch ganz spannend. Was kann man sich denn unter Hundelyrik vorstellen?
Also Hundelyrik, das vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Ich habe selber keinen Hund, aber besuche oft ein Tierheim und bin da so ein sogenannter Gassigänger. Das heißt, ich führe die Hunde Gassi. Und auf diesen Wegen sind mir einfach Texte gekommen. Also ich habe den Hund an der Leine gehalten und dann fiel mir ein, ach, manchmal halten wir Menschen ja auch an der kurzen Leine. Und so entstanden dann einfach Bilder in Worten, die helfen, die Grenze zwischen Hund und Mensch so ein bisschen vermischen, dass man dann manchmal gar nicht weiß, spreche ich jetzt über den Hund oder spreche ich über mich. Und das fand ich dann ganz spannend. Und es sind so viele Texte auf diesen Wegen des Gassigehens entstanden, dass ich dann auch gesagt habe, das ist doch mal ein Buch. Und ein Buch wert. Und es wird auch heißen, So ein Hund.
Ein Buch, was im November erscheinen wird. Könnte das aber ein Thema sein für einen Fahrbrief oder ist es einfach dann eine andere Welt? Also jetzt Hunde und einen Fahrbrief würde ich jetzt mal auf den ersten Schritt nicht zusammenbringen, oder?
Ach, ich kann mir das schon vorstellen. Also ein Fahrbrief kann ruhig auch tierisch sein, wenn ich es mal so sagen kann. Also weil Menschen fühlen sich auch zum Beispiel manchmal Hunde elend auch. Oder sie sind unsicher oder sie brauchen jemanden, der sie führt, der ihnen Halt gibt. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, einfach auch eben die Fahrbriefleser und Leserinnen zu überraschen mit einem Text, den man eben nicht vermutet. Also einen Text, in dem jetzt, wenn ich es mal ein bisschen deutlich sagen kann, in dem das Wort Gott gar nicht vorkommt, wie man es normalerweise oder oft ja auch in einem Fahrbrief denkt, sondern wo Gott so zwischen den Zeilen sich reinschreibt und so durchschimmern lässt. Das, glaube ich, spricht dann auch die Menschen an, die denn vielleicht jetzt nicht die regelmäßigen Kirchgänger sind, aber die sagen, ach ja, dieser Text berührt mich, hätte ich gar nicht gedacht, dass das auch in der Kirche im Fahrbrief laufen kann.
Sagt Peter Schott, er ist Autor für das Internetportal fahrbriefservice.de. Mit ihm sprechen wir gleich weiter, auch mit Herrn Simon, der Koordinator dieses Internetportals ist. Und bis dahin hören wir etwas Musik. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Unser Thema heute, der Pfarrbrief, ein unbekannter Riese. Zu Gast in unserer Sendung sind heute Johannes Simon, der Koordinator für das Internetportal pfarrbriefservice.de und der Autor Peter Schott, der eben für dieses Internetportal auch Rubriken schreibt. Herr Simon, jetzt haben wir gerade so ein bisschen gehört, auch wie der Autor Peter Schott zu seinen Themen kommt. Manchmal geht er mit Hunden spazieren, ja, und kommt so zu seinen Themen. Wenn ich jetzt also an einem Fahrbrief mitarbeiten möchte, vielleicht können wir auch mal ein bisschen über dieses Portal sprechen, das Sie da auch koordinieren. Ja, wie kommt man denn jetzt also, wenn ich jetzt als Otto-Normal-Gemeindemitglied irgendwie auch ein Thema finden möchte oder zu einem Thema Artikel finden möchte, wie kann ich da vorgehen?
Also zunächst einmal eben der Blick wirklich auf die Pfarrei vor Ort. Was passiert hier? Was erfahren die Menschen im Zusammenleben miteinander? Was bewegt sie? Das sind zunächst einmal die ganz wichtigen Fragen. Und dann eben, wenn ich da eine Idee habe, meinetwegen das Thema Beichte oder das Thema, ja, jetzt meinetwegen auch, wenn Peter Schott da demnächst mit den Tieren einsteigt, Tiere bewegen das Herz der Menschen, dann kann ich eben auf fahrbriefservice.de mal nachgucken unter Materialien und dann dem Navigationspunkt Monatsthemen. Gibt's denn da zu diesem Stichwort schon auch Bilder, Texte, Ideen auf fahrbriefservice.de? Weil so haben wir unsere Hilfe aufgebaut, dass eben Fahrbriefleute auf unser Portal gehen können und eben unter den Monatsthemen recherchieren können, nachgucken können, was gibt's denn da schon an Materialien. Und diese inhaltlichen Bausteine, Texte, Bilder und Ideen, die kann ich eben nutzen, um als Fahrbriefmensch dann vor Ort daraus etwas zu bauen, was für meine Gemeinde passt. Und das kann in der einen Gemeinde ganz anders ausfallen wie in der anderen, weil der Pfarrbrief lebt ja ganz konkret auch vom Leben und Zusammenleben der Menschen vor Ort und auch so von den Anliegen, die in dieser Gemeinde eben thematisiert werden.
Was ich feststelle, wenn jemand gerne kreativ ist, ja, dann auch wie ein Autor, Herr Schott, das geht ja Ihnen dann auch selber so, man will ja selber auch kreativ sein, Dinge entwickeln. Und auch so denke ich mir, auch jetzt jemand, der in einem Gemeindeblatt schreibt und etwas formulieren möchte. Wie ist es denn, wenn man dann sagt, okay, vielleicht ist es doch ganz gut, auch mal auf andere Dinge zurückzugreifen, zumindest für die Recherche. Mhm. Macht doch eigentlich Sinn. Also ich erinnere mich an das Wort aus dem Buch Kohelet, es gibt nichts Neues unter der Sonne. ist es eigentlich ja auch, also ich versuche was Neues zu finden, aber eigentlich sind ja auch schon hilfreiche Informationen da. Wie wichtig ist so eine Recherche? Nimmt sie mir was weg oder beflügelt sie mich?
Also ich denke, sie beflügelt und ich fand es ganz toll. Mich hat mal eine Frau angerufen und sich für diesen Dienst bedankt. Die hat gesagt, sie hat lange Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit auch berufsmäßig gearbeitet, ist jetzt eben in der Rente im Fabrief-Team tätig und fand eben dieses Monatsthema bei uns und sagt, das hätte ich nie so recherchieren können, jetzt auch vom Kraftaufwand her. Das ist ja ganz toll, was Sie da zur Verfügung stellen. Also von daher gesehen, uns geht es darum, wirklich die Menschen vor Ort bei ihrer Recherche zu unterstützen. Das, was sie hier bei uns finden, das ist eben auch entsprechend recherchiert und daraus können sie schöpfen, ohne jetzt eben eins zu eins diese Themen übernehmen zu müssen, sondern eben, wie Sie richtig sagen, als Anregung, als Unterstützung. So ist es gedacht.
Wenn man jetzt für einen Leser schreibt, ich bitte auch gerade die technische Störung zu entschuldigen, dass Sie gerade ein bisschen leiser waren, bitte ich um Verständnis. Wir haben eine Schalte zwischen Schweinfurt und Münnerstadt und Ravensburg und München, von daher kann das passieren. Herr Schott, auch da nochmal die Frage, wenn Sie für einen Leser schreiben, denken Sie da an sich selber, an Ihre eigene Erfahrung oder wer ist denn eigentlich der Leser? Ist es nicht ein unbekanntes Wesen? Ich erreiche ja in der Kirchengemeinde ganz, ganz unterschiedliche Leute. Wie stelle ich mir den Leser vor?
Zum einen merke ich, dass ich zuerst mal selber von meinem Text überzeugt sein muss und will. Das heißt, wenn mich etwas berührt, ein politisches Ereignis, und ich schaffe es, diese Berührung in Worte zu fassen, in Wortbilder, dann spricht es erstmal mich an, und wenn ich das Gefühl habe, es spricht mich an, dann stelle ich mir auch oft einzelne Gemeindemitglieder, die ich aus meiner Gemeindearbeit kenne, auch ganz konkret vor und überlege mir, was würde der oder die jetzt auch sagen. Oder manchmal, auch wenn ich mir unsicher bin, maile ich vorher den Text jemanden und sage ihm, schau doch mal drüber, wie wirkt es, weil oft bin ich so in dem Thema dann drin, dass es mir dann gar nicht mehr so leicht fällt, zu gucken, ist er schon rund oder ist da irgendwo noch eine Kante oder ist die Kante vielleicht sogar gut, dass sie da ist.
Es ist aber auch kritisch, weil derjenige könnte ja sagen, das, was du da geschrieben hast, ist schlichtweg Kappes.
Ja, und dann bin ich ja sehr dankbar dafür, weil sonst würde ich ja mit meinen Texten diesen unbekannten Riesen kleiner machen, wenn ich keine guten Texte liefern würde.
Okay, also schon mal, wenn man Texte formulieren will, da keine Angst zu haben, die auch andere lesen zu lassen, bevor sie dann auch wirklich an die Öffentlichkeit geht. Das kann sich auch gegenseitig beflügeln, aber es ist natürlich auch, man setzt es aus. Aber es ist ja besser, wenn man im privaten Umfeld jemanden hat, der einen gut kennt und der ihm auch ehrlich sagt, wie er da ja das empfindet. Herr Simon, lassen Sie uns noch weiter über den Fahrbriefservice.de sprechen, also diesen Service, den Sie anbieten. Also wir haben jetzt das angesprochen, Sie haben Themen, Sie helfen auch bestimmte Inhalte zu finden, Recherchen, Bilder. Was ist noch im Angebot?
Wir haben bei uns noch eine ganze Reihe an Tipps. Wie mache ich einen Fahrbrief? Wie schreibe ich Texte? Also wir haben Beispiele mit eingestellt aus den verschiedenen Diözesen. Wir sind ja insgesamt gesehen 21 Bistümer, 20 Deutsche und das Erzbistum Luxemburg, die in dieser Initiative auf diesem Portal zusammenarbeiten. Und da können eben auch die Leute Beispiele aus ihrem Bistum sich anschauen, als Anregung wiederum, um ihre Arbeit gut zu machen, und können eben, wie gesagt, auch Checklisten abrufen, ist mein Fahrbrief so, wie ich ihn mache, okay, um eben zu diesem Feedback zu kommen, das Herr Schott auch angesprochen hat. Also ich halte es für ganz, ganz wichtig auch, immer wieder sich dieses Feedback zu holen, auch mal Leserinnen und Leser im Gespräch zu fragen, was vermisst du vielleicht in meinem Fahrbrief, was sollten wir da an Themen noch aufgreifen? Und dazu gibt es eben über die Bilder und Texte hinaus und über die Monatsthemen bei uns zahlreiche Hilfen. Ich lade einfach die Hörerinnen und Hörer ein, mal auf dieses Portal zu gehen, www.fahrbriefservice-zusammengeschrieben.de einzugeben und sich da mal ein bisschen schlau zu machen. Ich glaube, so auch aus den Erfahrungen und Rückmeldungen, die wir bekommen, der Besuch lohnt sich auf alle Fälle.
Es könnte sogar so weit gehen, dass man sich überlegt, ist eigentlich unsere Grundgestaltung unseres Pfarrbriefes eigentlich gut. Sie haben sogar auf Ihrem Portal richtig Vorschläge, wie man grundsätzlich eigentlich einen Fahrbrief gestalten kann, vom Aufbau her, von, vom Format, von der Struktur.
Ja, weil eben auch hier ist es ja so, ein Heft mit Konzept zu bauen, heißt ja auch dem Leser Orientierung zu geben. Wenn ich die Gottesdienstordnung zum Beispiel einmal vorne im Heft platziere, das nächste Mal in der Mitte und das dritte Mal vielleicht am Ende, findet sich der Leser, die Leserin ja auch nicht zurecht. Deswegen braucht es ein Konzept wie bei einer Tageszeitung, wie bei einer Zeitschrift, wie ich die einzelnen Rubriken, die einzelnen inhaltlichen Teile in dem Heft gut anordne. Und, um vielleicht noch so einen Tipp zu geben, auch die Titelseite sollte nicht jedes Mal anders sein, sondern ein Kopf zum Beispiel oben drüber, der den Titel des Fabris, möglichst eben ein sprechender Titel, wie meinetwegen eben auch die Brücke oder Lebenszeichen oder wie auch immer jetzt Fabrife da genannt werden. Das sollte als Erkennungsmerkmal mit dabei sein und dann aber auch ein wechselndes Titelbild und vielleicht so ein paar Themen aus dem Inhalt zum Anreiz. Ah ja, wieder ganz interessant, ich blätter mal rein in dieses Heft.
Ich denke, eine Schwierigkeit bei der Formulierung eines Fahrbriefes ist auch natürlich, dass man den in einem Team erarbeitet. Man ist ja meistens ein Redaktionsteam von verschiedenen Leuten, Fachleuten vielleicht zum einen, aber eher auch engagierte Leute. Auch der Pfarrer ist ja oft mit dabei. Wie schwierig ist es da, das zusammenzubringen? Oder ist es dann irgendwann, dass einer halt das Sagen hat? Ist das dann der Pfarrer oder ist das der Redaktionsleiter? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben ein Grundlagenpapier, das auch die Bischofskonferenz herausgegeben hat zur Pfarrbriefarbeit. Da wird eben die Verantwortung für den Pfarrbrief dem Pfarrgemeinderat zugeschrieben, bei dem ja auch der Pfarrer mit dabei ist. Und in dieser gemeinsamen Verantwortung sollte das Team auch das Heft dann verantworten. Aber Sie sprechen es richtig an, es braucht natürlich schon auch einen Chefredakteur beziehungsweise einen Verantwortlichen, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Also nur gemeinsam machen funktioniert manchmal auch nicht. Es braucht jemanden, der dann letztendlich gesehen auch das Ganze nochmal gegenliest, der sagt, okay, das passt so. Da sollte sich das Team einfach schlau machen. Einerseits, wer könnte das bei uns gut leisten? Wer kann diese Verantwortung auch übernehmen? Andererseits ist es natürlich so, dass eine Redaktion ja auch so arbeitet, dass die einzelnen Autoren zunächst einmal ihren Teil beitragen. Und es muss nicht immer die Meinung aller in der Redaktion sein. Also Kirche darf durchaus auch im Pfarrbrief bunt bis auch mal mit verschiedenen Meinungen hier an die Öffentlichkeit gehen, weil so bunt, so verschiedene Meinungen gibt es ja auch in der Gemeinde.
Wenn dann jemand sich finden lässt, zu sagen, ach, ich würde das eigentlich gerne auch ja, federführend organisieren, habe aber gar nicht so die Erfahrung, was es eigentlich heißt, Inhalte zu gestalten, Themen zu finden, Bilder, all diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben, da bieten Sie ja auch einen Kurs an.
Genau, wir haben zum einen einen Online-Kurs bei uns im Portal stehen, den ich mir erlesen kann, indem ich alles Wichtige besprochen finde. Dieses Stichwort Online-Kurs blinkt mir schon sozusagen auch auf der Startseite entgegen. Aber ich habe auch noch einmal oben in der Navigation den Punkt Kontakte. Und das ist ja das Besondere auch vom Pfarrbriefservice, dass wir in jedem Bistum einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin haben, die mir bei bestimmten Fragen auch weiterhilft. Und wir haben auch monatlich wechselnd einen direkten Draht bei uns auf der Seite. Das heißt, im Moment kann ich den Kollegen Bernhard Riedel aus dem Erzbistum Köln anfragen, wenn ich eine Frage habe. Und noch weiterführend, eine ganze Reihe von unseren Bistümern führen auch Kurse durch, um eben hier dementsprechend auch Leute zu befähigen. Und ich merke einfach jetzt hier in den 20 Jahren, wo ich im Bistum Würzburg tätig bin, dass gerade diese Unterstützung durch die Kurse, dass gerade die Abende auch, die wir zum Teil anbieten für die Pfarreien, dass die ganz wichtige Kernarbeit leisten, nämlich eben ehrenamtliche Arbeit nicht nur zu fordern, sondern eben auch zu fördern. Und wenn ich noch eine Zahl nennen darf, es sind hier im Bistum Würzburg zum Beispiel um die 900 Frauen und Männer in den Pfarrbriefredaktionen tätig. Und die unterstütze ich eben durch meine Arbeit hier im Bistum Würzburg, durch die Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrgemeinde.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unser Thema: der Pfarrbrief, ein unbekannter Riese. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Johannes Simon und Peter Schott. Peter Schott ist Autor, unter anderem für das Internetportal pfarrbriefservice.de, das der Herr Simon koordiniert. Und wir haben einen ersten Hörer, Herr Hagen. Grüß Gott.
Hagen Manfred, grüß Gott. Erst einmal herzlichen Dank an die Verantwortlichen für diesen Pfarrbrief oder für alle Pfarrbriefe. Es ist für mich eine ganz tolle Hilfe, diese Briefe zu haben. In unserer Pfarrei ist zurzeit der Brief aus drei Pfarreien zusammengestellt. Große Hilfe. Wann ist Gottesdienst hier? Wann ist er da? Ich kann mir den raussuchen, wann ich will. Super. Zum Zweiten, ich bin jetzt zurzeit in Urlaub in den Kanaren. Ich kann im Internet reingehen und kann mich informieren über meine Pfarrei, über die Briefe, über die Möglichkeiten des Gottesdienstes, wenn ich heimkomme. Also ganz tolle Sache. Nochmal herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer für diesen Dienst.
Herzlichen Dank für den Anruf. Noch einen schönen Urlaub.
Ja, alles Gute. Ne?
Dankeschön.
Jo, wiederhören.
Ja. Was könnte man sagen, was ist noch im Angebot? Also Sie haben gesagt, die Bistümer haben eigene Redaktionen. Da sehe ich ganz viele Bistümer. Da kann man sich auch einfach informieren, welches Bistum auch so eine eigene Redaktion hat.
Wie verstehen Sie? Also Ansprechpartner.
Als Ansprechpartner.
So habe ich formuliert. Also sprich, in den verschiedenen Bistümern haben Kolleginnen und Kollegen diese Aufgabe übernommen, erster Ansprechpartner für die Pfarrbriefleute zu sein. Das heißt eben, sie sind die Anlaufstelle, wenn es darum geht, ein Pfarrbrief soll neu herausgegeben werden oder eben auch ein Pfarrbrief besteht schon länger und sie wünschen sich dazu mal eine Rückmeldung. Dann können sie sich zunächst eben an ihren Ansprechpartner, ihre Ansprechpartnerin im Bistum wenden. Wenn dort jetzt eben noch weiterführende Unterstützung gebraucht wird, dann gibt es eben bei Pfarrbriefservice auch unter den Kollegen bestimmte Fachleute, die zum Beispiel, was den Ablauf der Druckerei angeht, wie ist da eine Fachfrage oder auch jetzt dann Bildrechte, solche Fragen laufen dann bei uns ein und werden bei uns dann eben von demjenigen oder derjenigen bearbeitet, die sich da am besten auskennt. So ist Pfarrbriefservice eben ein Netzwerk, dass nicht jedes Bistum alleine dieses ganze Know-how vorhalten muss, sondern eben, dass man miteinander über diese Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen und die Redaktion insgesamt diese Fragen bearbeitet und die Pfarrbriefleute unterstützt.
Sie haben gerade das Stichwort Bildrechte genannt. Was heißt eigentlich Rechte? Kann ich nicht einfach Dinge verwenden, so wie ich es für mich brauche?
Das ist also ein ganz interessantes Thema, das Thema Bildrechte. Eben, Sie können nicht hergehen, können jetzt einfach mal im Gespräch jemanden fotografieren und dessen Bild dann in die Zeitung setzen, beziehungsweise jetzt in diesem Fall in den Pfarrbrief, wenn er Sie nicht die Einwilligung dazu gegeben hat. Also was anderes ist es, wenn Sie auf einem Pfarrfest in die Menge hinein, in diese große Menge hinein ein Foto machen, das geht. Aber eben jetzt Einzelaufnahmen von Personen, da gibt es eben das Recht am eigenen Bild. Und solche Fragen eben auch detailliert zu klären, ist eine unserer Aufgaben hier bei Pfarrbriefservice. Und da stehen wir auch in Kontakt eben zu den entsprechenden Stellen.
Mhm. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Textrechte, dass auch da Rechte drauf liegen. Wenn man also Dinge verwendet, muss man halt die richtige Quelle nennen. Und wenn es Texte sind, auf die man zugreifen kann. Also man muss da, denke ich, einfach auch ein bisschen ein Gespür entwickeln für Situationen und nicht einfach Dinge nehmen und sagen, es ist für einen guten Zweck, es ist ja für die Kirche, es wird ja kein Geld damit verdient. Trotzdem sind da Rechte mit im Spiel, auf die man irgendwie aufpassen muss. Wir haben eine weitere Hörerin. Grüß Gott, sie ruft aus München an.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich auch melden zum Thema Pfarrbrief. Also hier in München, wo ich immer in die Kirche gehe, da ist ein hervorragender Pfarrbrief. Ich freue mich jede Woche auf die Mitteilung vom Herrn Pfarrer. Und jetzt kommt das Nächste. Ich bin eigentlich aus Franken. Wenn ich heimkomme zu uns, gibt es überhaupt keiner mehr. Kein Pfarrbrief, vielleicht ein lumpiges Zettelchen, wo drauf steht, was für Kircheordnung ist, und das war's.
Okay, zwei Beispiele, wie Pfarrbrief unterschiedlich sein kann. Warum finden Sie gerade die Frage oder die Mitteilung des Pfarrers so wichtig in Ihrem Pfarrbrief in München? Das ist das, was für Sie ganz zentral ist, oder?
Ja, wenn ich da sonntags in die Kirche gehe, da kann ich mir das schon einmal überdenken, was der Sinn der Woche ist. Und wie gesagt, es gibt einem was mit, man kann sich Gedanken draus nehmen.
Mhm. Nur als kurze Frage, wenn das jetzt einfach ein Mitarbeiter wäre und nicht der Pfarrer selber, wäre das für Sie auch so zentral?
Ja, eigentlich
oder?
Auch so, ja. Mhm. Das könnte ja jeder machen, wenn das jemand macht. Aber wenn in Pfarreien niemand mehr da ist, oder wie das, ich weiß es nicht, wie es in meiner Heimatgemeinde, auf jeden Fall mindestens schon über 5 Jahre gibt es da nichts mehr.
Mhm.
Einfach nichts. Habe ich gesagt, ja, das gibt's doch. Ne? Einfach nichts.
Mhm. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
Erstens einmal gehört doch schon einmal in der Diözese Würzburg, vor allen Dingen die Region zwischen Aschaffenburg und Miltenberg. Da ist es nämlich gewesen. Ja. Andere schreiben auch Pfarrbriefe, dann regen sich die Leute auf, was der Pfarrer da geschrieben hat, was er eigentlich recht gehabt hat. Da habe ich nämlich eine Freundin in einer anderen Gemeinde, die mir mal gesagt hat, was der Pfarrer erlaubt hat, sich über die Hölle und über das Fegfeuer zu schreiben. Aber sie hat mir den Pfarrbrief nicht gegeben, habe ich gesagt, den möchte ich gerne mal lesen. Vielleicht hat er sogar recht gehabt, habe ich gesagt.
Okay, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wunderbar. Herr Simon, Sie sind aus dieser Diözese Würzburg. Sie können vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie unterschiedlich Pfarrbriefe verteilt sind, auch in der Landschaft.
Also das ist natürlich jetzt wirklich das bunte Bild, das letztlich jedes Bistum abgibt. Und der Pfarrbrief ist ja, ich sage immer, ein Basismedium, sprich er steht in der Verantwortung der einzelnen Pfarrei. Und da möchte ich erst einmal lobend benennen, eben die vielen Pfarreien, die einen Pfarrbrief regelmäßig herausgeben und den auch kostenlos an die Pfarrmitglieder abgeben. Das ist das eine. Und das andere, das, was die Anruferin angesprochen hat, es gibt natürlich schon eine Tendenz in Zeiten knapperer Kassen zu sagen, okay, wir stellen unseren Pfarrbrief ein und sparen dadurch meinetwegen 1.000, 2.000 oder wie viel Euro im Jahr ein. Aber das ist eine sehr, sehr kurzsichtige Sicht der Dinge, weil ich damit eben genau diesen Brückenschlag, den kappe ich. Ich mache hier einen Schnitt und sage, mit den 85% und letztlich ja mit den 100% meiner Gemeindemitglieder stelle ich die Kommunikation ein. Und damit, so sage ich mal ganz pragmatisch, damit nehme ich natürlich auch den Leuten die Wertschätzung für die Pfarrei, und schlecht informierte Mitglieder sind auch schlechte Spenderinnen und Spender, um das mal ganz pragmatisch auch von dieser Seite her anzugehen. Von daher gesehen, an der Werbung, an diesem Pfarrbrief, an der Kommunikation zu sparen, ist aus meiner Sicht sehr, sehr kurzsichtig, und die Pfarrei spart dadurch nichts. Es ist einfach wichtig, dann anzugehen, wie kann ich meinen Pfarrbrief dauerhaft finanzieren. Da gibt es ja auch durchaus Modelle, zum Beispiel dies über Werbung zu tun, sich da Unterstützung zu holen. Das ist alles im grünen Bereich. Aber eben jetzt den Pfarrbrief einzustellen, das hat die Anruferin, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Damit findet keine Kommunikation mehr statt, die einfach in einer Mediengesellschaft über so ein gedrucktes Medium wie den Pfarrbrief noch in ganz, ganz vielen Haushalten, wie gesagt, 64% lesen ihn häufig bis eben immer wieder stattfindet.
Ich fände es jetzt auch ganz interessant, wie sie zwei Dinge noch beschrieben hat. Eben den einen Pfarrbrief, wo sie sich freut, wenn der Pfarrer über etwas schreibt, und das ist für sie auch eine Inspiration ist. Oder aber auch dieser andere Pfarrbrief, wo der Pfarrer etwas über Reizthemen geschrieben hat, wie Himmel und Hölle. Das wäre jetzt meine Frage an den Herrn Schott. Gerade solche Themen, sollte ein Pfarrbrief dann eigentlich eine Predigt enthalten, wo alles klar ist, oder sollte er auch Dinge in Frage stellen, dass man drüber ins Gespräch kommt?
Also ich finde beides wichtig, sowohl auch Dinge in Predigtform, wobei ich da eher auch dazu neige, eine Kurzpredigt zu machen. Lieber kurze, knackige, klare Gedanken, die etwas aussagen. Und dann natürlich auch wirklich mal ein Reizthema, ein kontroverses Thema aufzugreifen, weil unsere Welt besteht ja auch aus diesen Reizthemen und Glaube und Leben wird so ja noch ein Stück wieder näher zusammengebracht, was es letztlich ja auch für uns Menschen, für uns Christen auch ist.
Also, dass man Dinge, Herr Simon, wie sehen Sie das? Also gerade auch mit dem, dass man ja ein Portal schafft, wo auch Gespräch stattfindet, weil natürlich, man liest den Brief erstmal nur für sich selber und ist ja nicht in einer Diskussionsrunde. Könnte das auch für Unruhe sorgen in der Gemeinde?
Also Unruhe befürchte ich nicht, weil Unruhe oder Bewegung heißt für mich immer, eine Gemeinde ist lebendig. Und von daher gesehen, glaube ich, herrscht in manchen Gemeinden eher zu viel Ruhe, dass man nicht mehr über bestimmte Themen spricht, wie dass Themen auch durchaus kontrovers aufgegriffen werden. Also von daher gesehen, wenn da verschiedene Meinungen da sind, ist das für mich erstmal ein Zeichen von Lebendigkeit. Und ansonsten stimme ich dem Herrn Schott zu. Es geht darum, kurz, knapp, aber auch griffig Botschaften unter die Leute zu bringen. Und das kann eben auch durchaus durch eine Vielfalt der Autorinnen und Autoren deutlich machen, Mensch, da gibt's ja ganz unterschiedliche Meinungen auch dazu und die gehören in unserer katholischen Vielfalt für mich durchaus mit dazu. Und das macht auch gerade so ein Basismedium aus.
Eine bewegte Zeit in einer Gemeinde ist immer auch, wenn neue Pfarrgemeinderatswahlen sind und ist da der Pfarrbrief ja auch ein wichtiges Medium. Man stellt entweder in einer eigenen Broschüre die Kandidaten vor, aber ein wichtiges Thema ist ja auch die Gemeindemitglieder überhaupt erstmal dazu zu bringen, sich darüber Gedanken zu machen, dann die Motivation zu besorgen. Sie bieten auf Ihrem Internetportal pfarrbriefservice.de auch eine Werkstatt an zum Thema Pfarrbrief anlässlich Kirchengemeinderatswahlen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also ich beziehe es mal hier eher aufs Bistum Würzburg. Wir hatten in der Vorbereitung der letzten Pfarrgemeinderatswahl im letzten Jahr Werkstattabende, 17 an der Zahl im ganzen Bistum. An diesem Abend haben die Leute dann Impulse bekommen und auch Hilfen bekommen, wie sie die Pfarrgemeinderatswahl in ihrem Pfarrbrief gut aufbereiten können. Also sprich, wie Sie schon angesprochen haben, die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, Aufgaben und Pflichten von Pfarrgemeinderäten darzustellen. Aber was ich für das Wichtigste halte, ist, dass die Pfarrgemeinderätinnen und Räte auch während ihrer Amtszeit, während dieser 4 Jahre, immer wieder etwas vom Leben in ihrem Pfarrgemeinderat über den Pfarrbrief in die Gemeinde hinein kommunizieren. Das heißt, wer die letzten 4 Jahre immer wieder aus den Sitzungen, aus den Aktivitäten des Pfarrgemeinderates im Pfarrbrief berichtet, der hat einfach ganz, ganz tolle Chancen, auch Leute zu gewinnen, die sich dann als Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung stellen. Wer 4 Jahre lang überhaupt nicht in der Öffentlichkeit präsent war, der tut sich natürlich auch mit dem Hochglanzprospekt für die Kandidatinnen und Kandidaten sehr schwer, hier Leute zu gewinnen, weil man sich einfach fragt, ja, was ist das denn für ein Gremium, was machen die denn da im Pfarrgemeinderat?
Der Pfarrbrief, ein unbekannter Riese. Grüß Gott, Herr Klotzke.
Ja, bin ich jetzt auf Sendung? Ja. Mhm. Ich habe mal eine Frage. Kann man bei Radio Horeb nicht ein vernünftiges Deutsch reden? Es stört mich enorm, wenn ich höre Katholikinnen und Katholiken, Spenderinnen und Spender, Christinnen und Christen.
Ja, vielen Dank für den Anruf, dass Sie da auch das Thema mit hineinbringen. Das geht also in die Richtung, wie man Dinge formuliert. Wir versuchen natürlich schon, die Hörerinnen und Hörer beide mit reinzubringen. Manche sagen, es reicht, wenn man nur Katholiken sagt und dann fühlen sich die anderen mit einbegriffen. Ich gebe aber das Thema gerne mal weiter, auch was eine Internetreaktion angeht. Wie handhaben Sie das, Herr Simon, auf Ihrer Internetredaktion? Weil natürlich wird es immer kompliziert, wenn man alles anspricht. Genügt es, wenn man auf der Titelseite schreibt, wir haben alles unter einem Begriff? Oder wie handhaben Sie das?
Also in der Regel spreche ich schon, wie jetzt auch im gesprochenen Wort, von Hörerinnen und Hörern, von Katholiken und Katholikinnen. Manchmal merke ich natürlich schon auch in einem Text, es wird schwierig. Dann wechsle ich zum Beispiel auch mal ab. Insgesamt gesehen stimme ich dem nicht zu, jetzt von meiner Grundausrichtung her zu sagen, wenn ich von Hörern rede, sind die Hörerinnen immer mit inbegriffen.
Mhm. Herr Schürz, Sie als Autor, Sie haben ja konkret auch immer den Leser vor Augen. Wie formulieren Sie sich dann in so einer Situation?
Also ich lege auch eben Wert darauf, auf diese doppelte, also Hörerinnen, Hörer auch. Bei manchen Kurztexten lässt es sich dann nicht so durchziehen, aber da kann ich ja dann auf ich oder wir ausweichen.
Als man da flexibel reagiert.
Genau. Ja.
Der Pfarrbrief, ein unbekannter Riese. Ich danke Ihnen beiden schon mal ganz herzlich für diese Sendung, möchte aber Ihnen beiden noch mal die Gelegenheit geben, einfach so noch zum Abschluss der Sendung zu sagen, was für Sie noch mal wichtig ist auf den Pfarrbrief bezogen. Fangen wir doch mit dem Herrn Schott an. Sie als Autor, Sie sind eigentlich ja nebenberuflich Autor, Sie sind sonst Klinikseelsorger, Behindertenseelsorger, arbeiten als Autor, Sie schreiben kleine Bücher, Sie arbeiten für Pfarrbriefservice.de. Was wäre Ihnen jetzt noch zum Schluss dieser Sendung noch wichtig? Also
ich möchte gern die vielen Redakteurinnen und Redakteure in den Pfarrbriefdiensten oder in den Pfarrbriefen, die vor Ort dann auch geschehen werden, einfach Mut machen, immer wieder auch mal neue Themen anzusprechen, reizvolle Themen anzusprechen, um so einfach auch Kirche und eine Lebendigkeit auszustrahlen.
Okay, und auf dem Portal Pfarrbriefservice.de kann man ja solche Themen auch finden, wenn man sagt, ja, was wäre denn so ein Thema, da kann man auch nachschauen. Ganz herzlichen Dank, Herr Schatz.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Herr Simon, für Sie noch ein abschließender Gedanke.
Ich danke zunächst einmal wirklich allen Frauen und Männern, die sich hier, ob haupt- oder ehrenamtlich, in der Pfarrbriefarbeit engagieren. Und ich wünsche denen den offenen Blick für die Menschen in der Pfarrei. Professor Zerfers, bei dem ich studiert habe, hat mir einen wichtigen Satz mitgegeben. Was zählt in der Gemeinde, sind die Gesichter. Und ich denke, wenn ich das übertrage auf die Pfarrbriefarbeit, wenn ich die Gesichter, die Menschen in der Pfarrei, wenn ich die mir immer wieder vor Augen führe und mich frage, welche Themen diese Menschen interessieren und umtreiben, dann finde ich auch den richtigen Stoff und bei pfarrbriefservice.de die entsprechende Unterstützung, diesen Stoff umzusetzen.
Und so kann der Pfarrbrief eben eine Brücke zu den Menschen werden, wie Sie es auch beschrieben haben. Vielen Dank, Herr Simon.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Sendung.
Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, zum Beispiel auch nochmal diese Internetadresse, wo Sie das Internetportal finden für Pfarrbriefleute, pfarrbriefservice.de, dann wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice, der hat diese Information für Sie parat, und zwar unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25 außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 25. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, können Sie das gerne tun, indem Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 20. Hörerservice und CD-Dienst sind für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag auch nachmittags 13 bis 16 Uhr, mittwochs auch bis 18 Uhr. Und wenn Sie diese Sendung auch nochmal nachhören wollen im Internet, geht das auch unter der Adresse www.horeb.org. Dort haben wir für Sie Podcasts hinterlegt und da unter der Rubrik Lebenshilfe können Sie schauen, wo Sie die heutige Sendung finden. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass diese Sendung Ihnen den Pfarrbrief, diesen unbekannten Riesen, ein bisschen näher gebracht hat. Und vielleicht, wenn Sie auch in der Überlegung sind, daran mitzuarbeiten, vielleicht hat es Sie auch ein bisschen motiviert, daran mitzugestalten. Und wie gesagt, es gibt hilfreiche Tipps auf www.pfarrbriefservice.de. wo Sie sich informieren könnten. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Bodo Klose. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.